Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Freitag, dem 21. Februar. Schön seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. Deutschland wählt. Bei der Parlamentswahl am Sonntag wird es für eine Partei besonders spannend. Die Linke konnte in den vergangenen Wochen massiv zulegen.
Diese Partei hat neuen Mut geschöpft und sie hat es geschafft, dass so ein Funken übergesprungen ist und vor allen Dingen auf ein jüngeres Publikum.
Dann Donald Trump verabschiedet Dekret nach Dekret. Mit welchen Folgen für Lateinamerika? Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Israel beschuldigt die Hamas, die falsche Leiche geliefert zu haben. Wie L'Orient Le Jour berichtet, beschuldigt Israel die Hamas, statt der Leiche von Shiri Bibas eine unbekannte Leiche übergeben zu haben. Die Übergabe fand gestern im Rahmen der ersten Phase der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas statt. Die bewaffnete Gruppe hat insgesamt 4 Leichen von verstorbenen Geiseln zurückgegeben. Die Inszenierung dieser Übergabe löste sowohl in Israel wie auch international Kritik aus. So sei auf den schwarzen Särgen jeweils ein Foto der Geiseln sowie ein Porträt des israelischen Premiers Netanyahu mit blutverschmiertem Gesicht und Vampirzähnen zu sehen gewesen. Die UNO bezeichnete diese Inszenierung als niederträchtig und grausam. In Deutschland kommt es heute wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Das berichtet der Deutschlandfunk. Demnach hat die Gewerkschaft Verdi mehr als 50.000 Beschäftigte bei kommunalen Bahn- und Busbetrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Millionen Fahrgäste müssen deshalb heute mit Einschränkungen bei Bussen und Bahnen rechnen. Betroffen sind die Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bremen und Berlin. Nicht betroffen sind die Verbindungen der Deutschen Bahn im Regional- und Fernverkehr. Bereits gestern gab es in vielen Regionen keine Müllabfuhr, Kitas und Ämter blieben geschlossen. Die zweite Verhandlungsrunde war zuvor ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die nächsten Tarifgespräche finden Mitte März statt. In die Schweiz. Die Verfolgung von Jenischen und Sinti in der Schweiz stellt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten, wie SRF berichtet. Die Verfolgung Schweizer Jenischer im Rahmen des Hilfswerks für die Kinder der Landstraße kann jedoch gemäß Gutachten nicht als Genozid im Sinn des völkerrechtlichen Genozidbegriffs bezeichnet werden. Das Eidgenössische Departement des Innern hat das Rechtsgutachten im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Dies, nachdem mehrere Verbände den Bund darum gebeten hatten, die Verfolgung Schweizer Jenischer und Sinti als Genozid bzw. als kultureller Genozid anzuerkennen. Der Bundesrat hat die Ergebnisse des Rechtsgutachtens zur Kenntnis genommen. Nach heutigem Rechtsverständnis trägt der Staat eine Mitverantwortung für die begangenen Taten. In den Kanton Bern. Der Zollikofer Gemeindepräsident Daniel Bixel kandidiert im nächsten Jahr für den Berner Regierungsrat. Das teilt die SVP Zollikofen mit. Die Wahlen für die Berner Kantonsregierung finden im März nächsten Jahres statt. Von den bisherigen hat bisher lediglich der langjährige SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus bekannt gegeben, dass er nicht zur Wahl antreten wird. Neben Bixel hat bisher der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz Interesse an der Nachfolge seines Parteikollegen geäußert. Im Arbeitsstreit zwischen der Gewerkschaft V und der Kappala Gastro AG sind die letzten Verhandlungen vor der Schlichtungsbehörde Bern-Oberland beendet. Das teilte die Gewerkschaft gestern mit. Demnach erhielten alle ArbeiterInnen, die bis zum Ende an den Verhandlungen teilgenommen haben, nachträgliche Auszahlungen. Bei dem Streit ging es um unzulässige Lohnabzüge und nicht ausgezahlte Krankentaggelder. Vor rund einem Jahr machte die Gewerkschaft mit einer Aktion öffentlich auf die Arbeitsbedingungen der Kappeler Gastro AG aufmerksam, Rabe Info berichtete. Die Stadt Bern beginnt an der Muristraße 21 nächste Woche mit dem Rückbau eines städtischen Wohnhauses. Das teilt der Gemeinderat heute mit. Die Freifläche wird anschließend in die bestehende Parkanlage integriert. Die Arbeiten dauern rund 6 Monate. Anschließend wird die Kanalisation auf der Parzelle saniert. Das war die Nachrichtenübersicht von Rabe Info mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Piu. Und nun noch die Wetteraussichten. Das Wochenende beginnt neblig und bedeckt. Am Samstagnachmittag zeigt sich dann vermehrt die Sonne bei bis zu 12 Grad. In der Nacht auf Sonntag fällt Regen. Am Sonntag durch den Tag wird es bei Höchstwerten von 12 Grad wechselhaft bewölkt bis sonnig.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Sonntag wählt Deutschland ein neues Parlament. Nachdem im vergangenen Herbst die Ampelkoalition auseinandergebrochen ist, stehen nun vorgezogene Neuwahlen an. Denn Umfragen zufolge wird wohl die Union stärkste Kraft. Mit um die 20% Stimmenanteil liegt die AfD gemäß Umfragen an zweiter Stelle. Diese Werte haben sich im Verlauf der letzten Wochen nicht groß verändert. Stark zugelegt hat hingegen die Partei Die Linke. Anfang Jahr sah es noch so aus, als würde sie unter der 5%-Hürde zu liegen kommen. Damit wäre die Linkspartei in der nächsten Legislatur nicht mehr im Bundestag vertreten. Nach einem engagierten und dynamischen Wahlkampf sehen die Wahlchancen der Linkspartei derzeit aber besser aus. Ich habe darüber mit Pascal Beuker gesprochen. Er ist beim Parlamentsbüro der deutschen Tageszeitung Taz für die Linkspartei zuständig. Als erstes wollte ich von ihm wissen, ob es die Linkspartei seiner Meinung nach in den Bundestag schafft.
Also hätten Sie mir diese Frage noch vor einem Monat gestellt, hätte ich sie absolut verneint. Und inzwischen bin ich mir sicher, dass sie das schaffen wird. Das ist wohl das Bemerkenswerteste in diesem Wahlkampf, die quasi Wiederauferstehung der Linkspartei. Ich bin ziemlich überzeugt, dass sie es schafft, ja.
Sie haben gerade gesagt, vor noch ein paar Monaten hätten Sie die Frage dezidiert verneint. Bei den ersten Umfragen Ende Januar sah es ja wirklich noch ganz knapp aus. Da lag die Linkspartei bei 4%. Seither hat der Wahlkampf massiv an Fahrt aufgenommen. Was sind denn die Gründe dafür?
Ja, das Erste, was wirklich interessant ist, dass die Linkspartei über etwa 2, wenn nicht sogar noch mehr Jahre immer nur zwischen 3 und 4% gehandelt wurde, wie eingemauert war sie in den Umfragen. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr waren es sogar nur 2,7% und hatten eigentlich die meisten diese Partei schon komplett abgeschrieben. Es hat dann einen Führungswechsel gegeben nach der Europawahl, und zwar im Oktober hat es eine neue Parteiführung gegeben mit Jan van Aken, einem Hamburger, und Ines Schwertner, eine Berlinerin. Er knapp über 60, sie Mitte 30. Und die haben haben tatsächlich diese Partei umgekrempelt. Und zwar nicht programmatisch, sondern im Stil, in der Art. Die haben es geschafft, dieser Partei quasi wieder Mut zu geben. Und dann darf man eine dabei nicht vergessen, nämlich die Gruppenvorsitzende. Muss man vielleicht erklären, was ist eine Gruppenvorsitzende? Das kannten viele in Deutschland auch nicht vor der Spaltung der Linkspartei. Es gibt da normalerweise Fraktionen im Bundestag, aber dafür reichte es nicht mehr. Dann nach der Spaltung des Wagenknecht-Flügels, und seitdem ist die Linke nur noch als Gruppe im Bundestag vertreten. Und die Gruppenvorsitzende ist Heidi Reichenegg. Auch sie, Mitte 30, kommt aus Niedersachsen. Und auch die hat einen sehr anderen Stil in diese Partei gebracht. offensiv und dabei trotzdem optimistisch, fröhlich, nicht so verbiestert, wie man ja sonst oft Linke kennt. Und das hat so ganz langsam schrittweise erst die Stimmung in der Partei gedreht und dann, das kann man sogar terminieren, am 31. Januar zum ersten Mal das erste Institut, was die Linkspartei wieder bei 5% gezeigt hat. Das war die Forschungsgruppe Wahlen des ZDF, also eines der seriösesten Institute, was wir in Deutschland haben. Und das war quasi der Startschuss. Von da an ist ein Institut nach anderen angestiegen. Diese Partei hat neuen Mut geschöpft und sie hat es geschafft, dass so ein Funken übergesprungen ist und vor allen Dingen auf ein jüngeres Publikum. Und das ist dann wohl auch generell übergeschwappt.
So aus der Ferne betrachtet, aus der Schweiz, war ein wichtiger Punkt, gerade wo wir von Heidi Reichenegg sprechen, ihre Rede im Bundestag, nachdem die Union einen Antrag mithilfe der AfD durchgebracht hat. Und Heidi Reichenegg war eigentlich die Einzige, die wirklich klar hingestanden ist und gesagt hat, dass das ein absoluter Tabubruch ist. Hat das noch mehr Dynamik verleiht?
Das war ganz entscheidend, diese Rede, die ja zig Millionenfach auch nachher aufgerufen worden ist auf YouTube und sonstigen Kanälen. Auch da hat sie, wird einfach einen Nerv getroffen. Ist natürlich nicht so, dass sie die Einzige war, die gesagt hat, das ist ein Tabubruch. Das haben auch die Politiker der SPD und auch der Grünen sehr, sehr deutlich gesagt. Aber das war sehr defensiv, wie sie es gesagt haben. Es war ein Appell an den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz, das doch bitte nicht wieder zu machen. Und diese beiden Parteien hatten das große Problem, dass ihre einzige Option für diesen Wahlkampf ist, ausgerechnet mit diesem Friedrich Merz, der diesen Tabubruch begangen hat, gemeinsam regieren zu wollen. Und Reichenegg ist sehr kämpferisch aufgetreten. Sie hat nicht gebeten, sondern hat quasi, wie man so schön sagt, Linie gezogen in einer sehr emotionalen Rede, was viele Menschen als sehr angemessen für diesen tatsächlichen Tabubruch empfunden haben. Und das war wirklich dann der richtige Schub, was die Linkspartei quasi als die Gegenstimme zur AfD und die verteidigende Demokratie quasi bei in der Empfindung vieler Menschen gemacht hat.
Wenn die Ergebnisse am Sonntag in dem Bereich liegen, wie es die Umfragen vorhersagen, was würde das für die nächste Legislatur und auch die Regierungsbildung bedeuten?
Eine sehr spannende Frage, eine sehr komplizierte Frage, weil es zurzeit noch verschiedene Variablen gibt, die nicht klar sind. Also auch wenn man davon ausgeht, dass die Linkspartei es schafft, gibt es ja noch zwei Parteien, die zittern müssen, wo man es nicht weiß. Nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, und auch die traditionsreiche FDP. Beide sind gerade zwischen 4% und 5% in den Umfragen. Beide können also rausfallen oder reinkommen. Davon hängt ab, was für eine Koalition möglich ist. Also braucht die Union, da kann man davon ausgehen, sicher davon ausgehen, dass sie die stärkste Partei wird, dass sie auch den nächsten Kanzler stellt, aber braucht die Union zwei oder nur einen Koalitionspartner? Und das ist natürlich eine sehr heftige Frage, weil das wird natürlich wird sehr schwierig sein. Es kann möglich sein, dass es eine Regierungsbildung nur möglich ist, gemeinsam von CDU, CSU, die ja immer gemeinsam antreten, mit der SPD und den Grünen. Das gäbe wahrscheinlich sehr lange Koalitionsverhandlungen. Vielleicht auch noch eine Variante, wo dann die FDP dabei ist, wobei die schließt eine Koalition mit den Grünen aus. Das wäre dann schon weg. Da muss man gucken, ob es dann mit der SPD reicht. Wenn es ausgeht so, dass es rechnerisch möglich wäre, eine Koalition mit der Union, mit der SPD, gehe ich von dieser klassischen großen Koalition aus. Wobei der Begriff aus einer anderen Zeit stammt. Eine große Koalition ist es heutzutage ja nicht mehr, weil die AfD ist stärker als die SPD. Da wird sich wohl auch nichts mehr ändern. Und bei einer Partei, die so gerade mal an einer 20%-Marke kratzt, möglicherweise sogar darunter bleibt, von einer großen zu reden, ist eben auch ein großes Wort.
Pascal Beuker von der deutschen Tageszeitung Taz haben wir gehört. Er ist beim Parlamentsbüro der Taz für die Linkspartei zuständig. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das ganze Gespräch findet ihr auf rabe.ch/info. Dort gehen wir unter anderem ausführlicher auf das deutsche Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimme ein. Die Bundestagswahlen in Deutschland finden am Sonntag statt. Wir werden im Rabe-Info vom Montag detailliert über die Ergebnisse berichten.
Rabe-Info.
Der US-Präsident Donald Trump verabschiedet Dekret nach Dekret. Welche Folgen hat das für Lateinamerika? Dieser Frage geht Markus Plate vom Nachrichtenbulletin Lateinamerika in seinem Beitrag nach.
Claudia Sheinbaum mag vielen etwas spröde erscheinen, aber sie weiß sich in Szene zu setzen. Da steht die mexikanische Präsidentin im türkisfarbenen Kleid am Sonntag auf einem großen offenen Militärfahrzeug, zwei Generäle neben sich stehend, eingerahmt von einer männlichen Reitereskorte. Sie ist der Blickfang auf der alljährlichen Militärparade vom Schloss Chapultepec zum Nationalpalast im Zentrum von Mexiko-Stadt. Und sie strahlt Stärke und Gelassenheit aus. Vor einer Woche hatte Donald Trump seine Drohung wahrgemacht und Zölle auf mexikanische Waren in Höhe von 25% verhängt. Für Mexiko wäre das ein herber Schlag gewesen, gehen doch mehr als 80% seiner Ausfuhren in die USA. Doch schon einen Tag später waren die Zölle wieder vom Tisch. Das Rezept Stärke und Gelassenheit, es scheint bei Trump funktioniert zu haben, vorerst zumindest. Er hat mich gefragt, wie lange wir die Zölle aufschieben wollen. Ich sagte ihm, na, am besten für immer. Wir haben dann einen Monat Aufschub vereinbart und dass wir mehr Nationalgarde an der Nordgrenze stationieren werden, um die Grenze zu schützen und das Schleusen von Drogen zu unterbinden, vor allem von Fentanyl. Ich habe ihm aber auch erklärt, wie gravierend die hohe Zahl an schweren Waffen ist, die aus den USA nach Mexiko kommen. Die ersten drei Wochen Trumps haben gezeigt, die Strategien im Umgang mit dem US-Präsidenten sind höchst unterschiedlich. Claudia Sheinbaum scheint es zunächst richtig gemacht zu haben. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro wählte einen anderen Weg. Vor zwei Wochen verweigerte Kolumbien zwei US-amerikanischen Abschiebeflügen die Landeerlaubnis. Trump kündigte daraufhin Zölle von 25% für alle kolumbianischen Waren an, die nach einer Woche auf 50% steigen sollten. Dazu Reiseverbote und Einreisebeschränkungen für Regierungsangehörige und Familien. Petro kündigte in einer ersten Reaktion ebenfalls Zölle an, ruderte dann aber in wenigen Stunden zurück und ließ seinen damaligen Außenminister Luis Gilberto Murillo das präsidiale Zurückrudern als Vereinbarung verkaufen. Wir haben die festgefahrene Situation mit den Vereinigten Staaten überwunden. Wir werden weiterhin Kolumbianer aufnehmen, die als Deportierte zurückkommen. Die kolumbianische Regierung stellt das Präsidentenflugzeug Gustavo Petros zur Verfügung, um die Rückholung unserer Landsleute zu ermöglichen. Dass der linksgerichtete Petro kein Trump-Freund ist, war klar. Sein Scharmützel mit Trump sollte ihm wohl zu Hause Sympathiepunkte bringen, doch der Schuss ging schwer nach hinten los. Kolumbianische Medien kommentierten, Petro habe den Schwanz einziehen müssen. Für andere laute Trump-Kritiker war das ein Warnschuss. Xiomara Castro, Honduras-Präsidentin, drohte noch kurz vor Trumps Amtsantritt damit, die US-Militärbasen im mittelamerikanischen Land zu schließen, sollte es wirklich zu Massendeportationen von Honduranern kommen. Davon ist keine Rede mehr. Und auch ein Ende Januar angekündigter Sondergipfel der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, wo man sich in Solidarität mit Kolumbien üben und mit der neuen Lage unter Trump auseinandersetzen wollte, wurde nach Petros Niederlage schnell wieder gecancelt. Neben Mexiko sind es Honduras, Guatemala und El Salvador, die unter Trump die größten Probleme bekommen könnten. Die Migrationsbewegungen aus diesen drei zentralamerikanischen Nachbarländern Richtung USA waren in den letzten Jahrzehnten mit die größten. Zölle würden ihre Exportwirtschaft schwer treffen. Die Abwicklung von USAID, der US-Entwicklungshilfeagentur, tut es schon jetzt. Doch bei El Salvadors Präsident Nayib Bukele ist von Krisenstimmung so gar nichts zu spüren. Vergangenen Dienstag empfing Bukele US-Außenminister Marco Rubio mit starken Bildern und starken Botschaften. Bukele, leger mit Vollbart und dunkler Sonnenbrille, steht neben einem fein gekleideten Rubio oberhalb des tiefblauen Coatepeque-Sees und fährt mehr als nur eine Schamoffensive auf. Es ist ja klar, dass die USA für uns die wichtigste Beziehung sind und diese Beziehung wollen wir stärken. Sie wissen ja, wir verbergen unsere Sympathie für Donald Trump nicht. Bukele hat Rubio angeboten, sein umstrittenes Megagefängnis mit Platz für 40.000 Menschen den USA zugänglich zu machen, was den US-Außenminister sichtlich beeindruckt hat und sicherlich auch bei Donald Trump gewaltig punkten dürfte. Bukele kooperiert voll bei der Rückführung von illegal in den USA lebenden Salvadoranern. Er ist einverstanden, alle Kriminellen in den USA illegal lebenden Menschen und dazu schwerkriminelle US-Amerikaner in seinem Gefängnis zu beherbergen. Und Panama? Nachdem Donald Trump gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Panama-Kanal für die USA reklamiert und einen Aufschrei ausgelöst hatte, schien Außenminister Rubios Besuch dort die Wogen geglättet zu haben. Der chinesische Einfluss soll beschnitten werden, Panama trat aus dem chinesischen Neue Seidenstraßenprojekt aus. Doch dann vermeldete Rubios State Department, dass US-Kriegsschiffe den Kanal nunmehr gebührenfrei passieren dürften. Für Panamas Präsident José Raúl Molino war es damit erst einmal vorbei mit beschwichtigenden Worten. Es ist die Unwahrheit und das ist untolerierbar. Ich bekunde vor Ihnen und der Welt meine absolute Ablehnung, bilaterale Beziehungen auf der Basis von Lügen und Unwahrheiten zu führen. Für andere dürfte der Verhandlungsspielraum deutlich kleiner sein. Auf seiner Reise bezeichnete Marco Rubio Nicaragua, Kuba und Venezuela als Feinde der Menschheit, die Migrationskrise überhaupt erst verursacht hätten. Gerade für Nicaragua könnte diese Bewertung teuer zu stehen kommen. Laut Rubio denkt Donald Trump über den Ausschluss des von Daniel Ortega diktatorisch regierten Nicaraguas aus dem CAFTA-Freihandelsabkommen nach.
Ein Beitrag von Markus Plate vom Nachrichtenbulletin Lateinamerika bei Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 21. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann am Montag wieder, wie immer um 11. Am Montag sprechen wir über den Krieg in der Ukraine, der dann vor genau 3 Jahren begonnen hat. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Macht's gut, hey schön und ein schönes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.